ARD Sounds.
Hallo, lieben Durchmesser, Durchmesserinnen.
Heute sehr basslastig. Wir testen den Subwoofer.
Genau, wir müssen die Audio-Leute im Hintergrund nerven.
Stell dir vor, jemand hört Podcasts ohne fetten Subwoofer.
Ja.
Low-key, dickes L, das man dann tankt.
Stell dir mal vor, man hat nicht einfach ein komplettes Sound-designed Auto oder so.
Ja.
Oder Wohnzimmer und man hört uns einfach mit Kopfhörern
ja.
oder so.
Digga,
crazy.
Es gibt auch immer so Leute, die so Musik gatekeepen,
ja.
weil man nicht ein gut genuges Audio-Setup hat, um das zu hören.
Ja,
also die
ja.
dann sagen, ah, wenn du das Album richtig hören willst, dann brauchst du 500 Euro Bose Kopfhörer
ja.
oder das 10.000 Euro Soundsystem All-Around Dolby Digital Stereo 5.0.
HD.
5.0, das heißt irgendwie immer 5.0 im Audiobereich.
Stimmt, das ist
wirklich. Wir könnten mal anfangen, so Podcasts zu gatekeepen.
Ja.
So, wenn Leute unseren Podcast haten, dann sagen wir so, ja, dein Soundsystem ist einfach nicht gut genug.
Genau.
Wenn du richtig teure Lautsprecher hättest,
ja.
dann hättest du auch über den Witz gelacht.
Wie Inhalt? Was laberst du da?
Die Pointe vom Witz, die lag im Bass.
Du hast die unterschwellige
ja.
Schwingung, hast du gar nicht mitbekommen. Wirklich crazy.
Musste durch mit Levi und Fabi.
Apropos Sounddesign, hast du mal vor, ein Buch zu schreiben?
Ich habe tatsächlich angefangen, ein Buch zu schreiben.
Was?
Ja, also so die ersten drei Kapitel.
Okay.
Aber ich bin der langsamste Autor der Welt.
Mhm.
Also ich habe das halt immer so nebenbei so ein bisschen gemacht.
Mhm.
Auch schon tatsächlich, bevor ich so überhaupt mit Social Media angefangen habe. Ich habe ja einfach gern geschrieben. Also ich habe früher ja auch viel gepoetry-slammt und so.
Ja.
Aber dann kommt halt mein ADHS.
Mhm.
Ne? Und ich bin nicht in der Lage, mich da länger als so 2 Stunden ranzusetzen.
2 Stunden schon stabil eigentlich.
Ja, aber dann schreibe ich halt so einen Text und dann schaue ich da wieder rauf und ich verbessere ihn wieder. Und ich würde sagen, ich habe jetzt halt so 3 Kapitel, die sind wirklich insane gut.
Ja.
Aber es ist der komplett falsche Ansatz, ein Buch zu schreiben. Weil eigentlich musst du dir vorher überlegen, okay, roter Faden,
ja.
dann grobe Kapitelübersichten so aufschreiben. Und
Manuskript.
Dann, genau, und dann schreibst du das halt alles so hintereinander weg und dann wird es halt so nach und nach für alles besser. Aber du kannst nicht ein für sich sehr gutes Kapitel schreiben und dann das nächste sehr gute Kapitel schreiben, dann wird es einfach nur scheiße am Ende.
Aber das ist dann nicht dann Kurzgeschichten rein theoretisch.
Ja, aber es ist schon so als Buch konzipiert.
Okay.
Also manchmal denke ich mir halt, jetzt weiter am Buch schreiben,
ja.
aber es ist komplett planlos.
Okay.
Deswegen werde ich wahrscheinlich ja. nie ein Buch schreiben. Aber hast du denn vor, ein Buch zu schreiben?
Ich weiß nicht, in letzter Zeit ist es, also ich schreibe so privat, quasi so ein bisschen Journaling-mäßig oder wenn ich zu viele Sachen im Kopf habe, immer gut, das einfach
auf Papier zu... Digga, das wäre ultimativer Star-Move. Du bist einfach so ein großer Star, dass du irgendwann einfach so deine privaten Journal-Notizen veröffentlicht.
Ich würde lieber sterben. Also was da drin steht, weil für mich ist das, also zuallererst würden alle denken, ich bin das negativste Stück Scheiße auf dem Planeten.
Ach, das denken die Leute eh schon.
Okay, gut.
Dann mach mal keine Sorgen.
Super. Aber ich schreibe halt primär Sachen rein, die mich halt belasten sozusagen und die positiven Sachen werden gekonnt aus.
Ja, das ist zum Beispiel der Unterschied. Für dich ist es ein Journal, für mich ist es der Podcast.
Ach so. Ah, die Leute denken falsch an das ganze Konstrukt hier.
Genau, im Podcast beschwere ich mich immer
mhm.
und ins Journal schreibe ich alle positiven Sachen.
Ach so, ich checke.
Ja.
Das ist halt das Problem, von wegen Star-Allüren. Ich finde, wenn man sowas schreibt, so über das eigene Leben,
mhm.
ich glaube, das könnte Leuten sehr viel helfen, weil ich denke auch sehr viel nach und
ja.
so und ich glaube, ich könnte Leuten viel mitgeben.
Ja.
Aber ich würde immer dieses Gefühl haben von wegen, also bin ich so wichtig, dass das Leute interessieren würde,
ja.
weißt du? Also ich glaube, so rein introspektivmäßig, glaube ich, könnte ich schon was
ja.
Gutes machen und vielleicht irgendwie in Richtung komisches Leben haben
ja.
und so, wo sich dann Leute auch irgendwie mit identifizieren können. Und auch vielleicht Richtung Trauer und so die
ja.
ganze Sachen, ne? Aber ich glaube, es muss anfangen so quasi, dass ich mir denke, okay, ich will das für mich aufarbeiten
ja.
erstmal.
Ja.
Und daraus wird dann ein Buch.
Ja.
Weißt du? Aber ich glaube, wenn ich, das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil ich diese Szenario dann ja schon durchgespielt habe und dann wird es jetzt sehr meta, aber dann habe ich ja, dann schreibe ich ja mit dem Gedanken, kein Buch zu werden, obwohl ich weiß, es könnte ein Buch werden. Und aber ich glaube,
du identifizierst dich quasi als Buch.
Genau, ja, ich bin ein Buch. Und dass man dann denkt, ja, okay, ist es halt ganz gut geworden, so fuck it, ich bring's jetzt raus. Ja.
Ich finde, so ein Buch über das eigene Leben zu schreiben, ist halt immer so eine Gratwanderung, weil es müssen zwei Dinge zusammenkommen.
Ja, bin ich auch 28, so eigentlich macht man das mit
am Leben. Nein, ich finde, man muss nicht. Ich okay. find, weißt du, klar, du kannst, es muss ja kein Lebenswerk sein, checkst du?
Nee, stimmt.
Du musst ja nicht so, klar, wenn du jetzt irgendwie Angela Merkel bist oder so, okay, ja, ne, kannst du auch über dein Lebenswerk
machen. Also, ist ja
meine. Du kannst ja auch schon mit 28 viel erlebt haben. Ja. Ich finde zum Beispiel ein Beispiel, wo es wirklich wunderbar funktioniert hat, ist hier Tassim Durgun. Mama, bitte lern Deutsch.
Es da kommen zwei ist auch, Dinge zusammen. Ich bin auch in Kontakt mit Tassi manchmal und ich nerv den Typen unendlich weg. Ich sage ihm jedes Mal, schreib schneller.
Ja.
Natürlich, ne, lass dir deine Zeit. Gut. Aber hier, Mama, bitte lern Deutsch. Ich sag es dir und ich lese auch so wirklich klassische Literatur und so. Also es ist so ein gutes Buch. Es ist insane.
Genau, und da kommen halt zwei Dinge zusammen. Erstmal eine sehr spannende, faszinierende, inspirierende persönliche Lebensgeschichte.
Ja.
Also ist einfach krass, was er so erlebt hat und wo er sich so hingearbeitet hat.
Es ist so gut geschrieben.
Und also es ist aber auch so gut geschrieben.
Es ist genau wirklich, das ist also der Punkt. Ich habe Gutes darüber gehört und so, aber dann habe ich gesagt, ja komm, wir lesen es mal. Und ich brauche schon viel, dass ich wirklich quasi an einem Buch so hänge.
Ja.
Ich war richtig pisst, als es fertig war. Er will so eher noch so einen Roman schreiben und es wird ja auch verfilmt.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ich bin also so begeistert von diesem Buch.
Und ich sag ehrlich, auf eine Art und Weise hält mich das davon ab, ein Buch zu schreiben. Weil ich habe das Buch gelesen und ich habe mir gedacht, nein, ich schaffe das nicht so gut wie Tassi.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich habe auch gedacht, so gut wird es nicht werden.
Nee, genau.
Es ist so gut.
Ja.
Also gut, dass es mir anspricht. Also da kann ich wirklich nicht, auch alle, die es noch nicht gelesen haben, nee, Subkultur ist zu viel, aber halt so kulturelle Unterschiede und so. Es ist so lebhaft geschrieben und man kann sich das so gut vorstellen. Es ist wirklich, also absoluter Banger.
Tassim, also das Geld für die Werbung hier kannst du uns dann einfach überweisen, ne?
Ja.
Gar kein Ding.
Ich habe es aber schon häufiger, glaube ich, öffentlich gepriesen. Aber es ist, es ist wirklich diese harte Empfehlung.
Ich habe das Gefühl bei Büchern, man muss auch so ein wildes Konzept haben, weißt du?
Ja.
Es gibt mittlerweile einfach so viele Bücher.
Ja.
Angefangen mit, was war das erste Buch der Welt? Wahrscheinlich Emil und der Detektive oder so?
Genau.
Von Erich Kästner.
Ich glaube, ich weiß, hier Dings. Von Gilgamesch.
Ehrenmann, letztes Jahr gestorben. Ist wahrscheinlich schwer mittlerweile, das erste Buch zu finden, oder?
Ein bisschen, ja.
Ja, ich habe bei mir zu Hause mal geschaut, das älteste Buch war von 1972. Das heißt, auf jeden Fall 1972 gab es schon Bücher, das wissen wir safe.
Ja.
Und alles darüber hinaus ist aus meiner Perspektive so ein bisschen ungewiss, unbekannt einfach.
Ich glaube auch, die Welt gibt es für mich auch erst seit 1997.
Ja, das wissen wir, dass es sie da 1997 gibt.
Ja.
Potenziell gibt es sie länger.
Ja, aber das weiß ich ja nicht. Da gab es
wenn
ja
wir jetzt nicht. Eben eine Person finden würden, die noch älter ist, dann könnten wir sagen, wenn wir jetzt eine Person finden, die es seit 1990 gibt, können wir sagen, okay, die Welt gibt es seit 1990.
Bin ich ja nicht ich. Also woher soll ich das denn wissen, dass das echt stimmt?
Naja, ich finde, das kann man schon so glaubhaft vermitteln dann.
Glaubst
du auch, da haben wir, da haben wir vielleicht zwei.
So. Habe ich auch noch nie gesehen, dass die rund ist.
Doch. Ich glaube da schon dran.
Echt?
Also ich judge auch niemanden, der sagt, die ist flach. Aber ich persönlich glaube, die ist rund.
Weil das mal gehört hat, aber woher willst du das denn selber wissen?
Nein, das ist für mich einfach logisch. Also das ergibt Sinn, dass die Erde auch sich um sich selbst dreht, dass dadurch Gravitation entsteht und so. Also
ich weiß ja nicht.
Nee, warte, irgendwie war das anders. Ach, es ergibt auf jeden Fall, ich habe da mal was gelesen, weißt du? Ich habe gegoogelt die Wahrheit über die Form der Erde und dann kam halt so eine Seite, die hieß dann was dir niemand glaubt über die Erde, was dir niemand erzählt.
.de
Genau, und da gab es dann eben, da haben mir Single-Mütter und Ärzte in meiner Nähe, haben mir erzählt, die Erde ist rund.
Ja, okay, vielleicht muss ich mich dann nochmal damit beschäftigen.
Apropos auf Verschwörungstheorien reinfallen.
Oh, geil.
Ich würde ja sagen, ich bin schon relativ resistent dagegen.
Mhm.
Ne? Also ich bin schon sehr der Wissenschaft verbunden. Ein Ding, wo ich sagen muss, ich habe mich wirklich so hart manipulieren lassen. Und es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich rücke trotzdem damit raus, weil ich zu mir selber stehen will.
Ja.
Artikel 13. Was für ein Fiebertraum war Artikel 13? Kannst du dich noch erinnern?
Dieses Mediending?
Ja,
oh
damals
mein Gott.
Mit YouTube.
Ja!
Damals, als dann eine EU-Richtlinie kam und dann gesagt wurde, ja, Artikel 13, wir wollen Upload-Filter einführen. Und worum es damals einfach ging, ist, dass urheberrechtlich geschützt werden sollte. Weil da konnten einfach alle Leute mehr oder weniger Sachen auf YouTube so hochladen oder auf welchen Plattformen auch immer.
Ja.
Und dann mussten die Medienbetreiber selber aktiv diese Sachen suchen, claimen und die eben offline nehmen lassen.
Ja.
Und dieser Artikel 13, der sollte einführen, dass die Medienanbieter wie zum Beispiel YouTube dazu verpflichtet werden, diese Videos schon vorher zu scannen. Und wenn da eben ein schon geclaimtes Werk nochmal hochgeladen wird, dass es automatisch offline genommen wird.
Ja.
So. Das ist einfach, so muss man sagen, heute komplett Normalität.
Ja.
Ne?
Ist ja Creator-Schutz. Ja.
Und ehrlicherweise, ich finde es auch richtig gut, dass es das gibt. Ich finde es aktiv gut, dass es das gibt.
Ja.
Damals, Deutschland ist ja so loco gegangen.
Ich weiß noch, ganz YouTube ging da für Monate.
Alle, wirklich alle YouTuber damals haben sich so Klebeband auf den Mund geklebt, Artikel 13. Wirklich, wir haben so getan, als wenn die freie Meinungsäußerung verboten wird.
Ja.
Weil damals die ganzen Medienkonzerne, so Google und so, die haben dann halt auch so erzählt, ja, wenn Artikel 13 kommt, das ist technisch für uns nicht zu leisten.
Stimmt.
Wir können das nicht machen. Wir müssen YouTube offline
YouTube
nehmen.
An sich hat da... Oh mein Gott, das weiß ich noch. Die haben da selbst Werbung geschaltet, um darauf aufmerksam zu machen.
Genau, die haben das aktiv vorangetrieben und halt so gesagt, wir müssen YouTube einstellen, wenn Artikel 13 kommt. Und ich war voll on dabei.
Ich auch.
Und ich war damals gar nicht so jung. Ich war damals, wann war das so, 2017, 2018 oder so?
Nee, ich früher, glaube ich.
Nee, das war, ich schaue jetzt nach.
Auch in der Thematik. Zum Beispiel, früher habe ich auch die GEMA immer so voll gehatet. Weil die halt so Videos gesperrt haben und so. Aber dann habe ich erfahren, dass die also voll gut sind für halt so Einkommen von Künstlern und so.
Ja, voll.
Und dann habe ich gemerkt, also früher war das so ein Synonym für quasi böse Kooperation. So.
Alle haben gesagt, GEMA ist so scheiße.
Ja, und dann,
weil man YouTube-Musikvideos
aber es ist eigentlich auch das gleiche, Copyright-mäßig und so,
und
dass die halt bezahlt werden.
Eigentlich lag es nur daran, dass YouTube einfach nichts zahlen wollte an die GEMA. Dass sie nicht bereit waren, so kleine Teile des Einkommens so weiterzugeben.
Genau.
Und ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt auch einen Song mit 2 Millionen Streams. Ich habe auch GEMA-Anteile bekommen. Weniger als meine Mitgliedsbeiträge. Ich zahle 50 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag an die GEMA. Ich habe weniger GEMA-Gebühren bekommen. Aber gut. Auf jeden Fall, ich habe gerade nachgeschaut, dieses 2013-Ding, das wurde 2019 beschlossen. Das heißt, mit der Diskussion davor, wir bewegen uns im Bereich 2018. Ich war schon volljährig, ich konnte wählen. Und trotzdem bin ich da zu diesen Demos. Ich bin auf Demos gegangen. Und Fabi, es ist mir peinlich, aber ich war nicht nur auf einer Demo gegen Artikel 13.
Was war nochmal die Argumentation?
Also die Argumentation war, dass wenn Artikel 13 kommt, dass YouTube das dann halt nicht mehr schafft, das alles zu filtern, dass das technisch nicht machbar ist. Und deswegen wird YouTube quasi eingestellt.
Besonders YouTube eigentlich ist ja international, also es wäre dann...
Ja, aber in der EU.
Achso, okay.
Die haben halt einfach... Und es ist, weißt du, es ist vor allem deswegen peinlich, weil ich einfach auf das dümmste Lobbygelaber der Welt reingefallen bin. Irgendein Multimilliardenkonzern hat gesagt, oh, das geht aber nicht, wenn da jetzt so ein Upload-Filter kommt. Wir können das nicht schaffen, das zu scannen.
Ja, eines der reichsten Unternehmen.
Aber alle sind darauf reingefallen. Ja. Ich weiß nicht, hast du mal dieses Video gesehen von Herrn Newstime damals, wie er auf dieser Demo steht und wirklich so schreit und alle jubeln ihm zu?
Ich glaube,
warte mal, ich glaube, ich habe mir das abgespeichert. Ich hoffe, das spielt jetzt.
Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig assoziiere, aber ich glaube, ich habe es auch bei Iblali mitbekommen.
Ja, alle. Ich will da jetzt gar nicht bestimmte YouTuber irgendwie so krass in die Verantwortung nehmen. Alle sind so.
Nein, genau, aber bei ihm habe ich es halt gesehen, glaube ich.
Ja, es war so ein absurder Fiebertraum. Ich weiß auch noch, wir standen dann damals vor der CDU-Zentrale und haben dann so gebrüllt, so nie mehr CDU. Ich habe mitgebrüllt.
Yeah.
So. Und es gibt gute Gründe, die CDU zu canceln, aber das war wirklich der Allerschlechteste. Und das Böseste ist ja wirklich, wir haben es dann ja, also das wurde ja trotzdem beschlossen.
Das war doch irgendwas auch mit so Freiheit, also künstlerische Freiheit oder so, soll dadurch eingeschränkt werden, oder?
Nee, also tatsächlich so, die Künstlerverbände, die fanden das sogar gut.
Ja,
die haben dazu lobbyiert.
Ja.
Warte, ich spiele es mal kurz vor. Ihr müsst auch nicht zuschauen, es geht nur um den Sound. Ja, also
ich muss sagen,
das war der Vibe.
Ich will jetzt nichts sagen, aber vom Tonus her erinnert es mich
an was. Ja, komplett ist erinnert. Du musst dir halt vorstellen, da stehen halt so die YouTube-Nerds wie ich und da steht so ein Herr Newstime auf der Bühne und du jubelst da jemandem zu wie beim NSDAP-Reichsparteitag, weil irgendein Multimilliardenkonzern gesagt hat, oh, die verbieten uns das Internet.
Yeah.
Oh, es ist so peinlich, aber ich sag, wir sind damals alle drauf reingefallen.
Aber es war das nur das Unter... Ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass es irgendwie also moralische Bedenken gab. Von wegen, dass man das irgendwie das Creator und Creatorinnen nicht mehr also mehr weniger machen können oder so.
Ja, da ging es eben auch darum, dass YouTube dann eben erzählt hat, ja, dann können nicht mehr alle Videos hochladen, sondern dann müssen wir das so krass beschränken, weißt du?
Achso.
Und da war das dann eben so, wenn das kommt, dann können wir keine Videos mehr hochladen.
Yeah.
Und dann ist es ja gekommen, so 1-2 Jahre später. Es ist ja wirklich original gar nichts passiert.
Null.
Hat sich rausgestellt, es war null Problem. Ja. Null Problem, das zu etablieren.
Ist das von YouTube? Ist YouTube nicht Google eigentlich auch?
Ja, YouTube gehört zu Google.
Also ich glaube, Geldknappheit ist das einzige Problem, was es dort nicht gibt.
Ja, und also mittlerweile bin ich ja sogar auch in der Position, ich finde das richtig, richtig gut.
Ich glaube, da werden auch sogar so bei Reactions und so, das ist ja auch teilweise, das ist ja so eine Grauzone.
Mhm.
Also viele machen ja so Reaction quasi, die chillen sich ja da in der Ecke und lassen das Video einfach abspielen.
Ja.
Da gehen die auch gegen.
Dann ja, vor. Und Digga, ich weiß noch, wie mich das auch am Anfang meiner Creator-Karriere abgefuckt hat. Da war das vor allem auf TikTok, da war das System noch nicht so gut.
Nee.
Und da konntest du halt einfach so TikToks normal hochladen, irgendwie mit so Subway Surfers so unten drunter. Und es hat mich massiv abgefuckt.
Es gab einen Kanal von, ich glaube, der hat nur Videos von mir und Abdi hochgeladen, Rexman, Shoutout. Und halt auch mit diesem Subway Surfers und der hatte irgendwie für 50.000 Follower.
Ja, und die haben auch, also die haben da massiv Geld für mitgescheffelt, weil damals auch TikTok Creator Rewards Programm und so. Mittlerweile hat TikTok das halt besser gemacht, auch mit Upload-Filtern.
Oh,
und
ich weiß noch,
so dankbar für.
Ja, wir hatten doch diese, bei der EM-Sache hatten wir auch so ein TikTok-Meeting, ne?
Mhm.
Ich glaube, da habe ich das sogar erwähnt, ne?
Da hast du es erwähnt und dann kurz danach besser geworden.
Tja.
Fabi einfach.
Einer muss einfach mal hier
richtig
sagen, ne?
Also man muss sagen, ich habe damals demonstriert gegen meine eigenen Interessen. Ich hätte mich so sehr selber gefickt, wenn das damals nicht doch durchgekommen wäre.
Yeah.
Und tatsächlich haben wir es ja damals geschafft, wir Jugendlichen von YouTube, also viele deutsche Parteien, dann dahin zu mobben, dass sie am Ende auch dagegen gestimmt haben. Es war, glaube ich, auch wirklich nur in Deutschland ein Ding. Nur in Deutschland sind die Leute so auf die Straße gegangen. Zum Glück ist das trotzdem durchgekommen.
Das ist super Sache auf jeden Fall. Nochmal generell so ein Podcast-Ding. Ich habe ein bisschen, weil mir haben jetzt auch Leute geschrieben und so, und ich bin jetzt sehr gespannt, was du dazu sagst, aber unser Hannover-Ding.
Ja.
Alle Leute, die mir bisher geschrieben haben und so, meinten so, hey, ja, ich weiß, du hast falsch. Meine negativen Erfahrungen waren ja auch Laatzen, das gehört gar nicht zu Hannover. Mhm. Und deswegen wollte ich mal ein bisschen jetzt einfach mal kurz die Idee in den Raum werfen, dass es einen Winkel gibt, wie wir uns mit Hannover wieder verstehen könnten.
Okay, interessanter Take. Wie könnte denn dieser Winkel aussehen?
Ja, also ich glaube, so ganz dran vorbeiführt uns nicht, dass wir erst so, als wir waren ja noch nie da.
Ja, aber ich werde ja nächsten Monat da sein.
Stimmt.
So, also auch die erste Woche in Hannover-Laatzen.
Ja.
Den zweiten Teil, da werde ich auf der Ideen-Expo sein.
Mhm.
Ich denke mal, ich werde hauptsächlich Zeit verbringen auf der Messe in Hannover.
Yeah.
Meiner Erfahrung nach ist die Messe meistens nicht der schönste Ort einer Stadt.
Das ist richtig.
Also hat Hannover dann strukturellen Nachteil. Aber ich werde mindestens zweimal mich in die Hannover Innenstadt begeben und Hannover eine echte Chance geben.
Gut.
Und daraus werde ich dann persönlich mein Urteil fällen, ob Hannover für mich eine zu respektierende Stadt wird.
Mhm. Okay.
Das ist das Angebot, das ich machen kann.
Ja. Und ich, also falls es mich mal dahin begibt, dann werde ich da auch, also nicht mit rangehen, sondern ich sage, ich guck's mir mal an.
Ja, weißt du, das unterscheidet dich aber auch von vielen anderen Content-Creatern. Du gibst der Stadt auch eine Chance, weißt du? Es würde super viele Content-Creator, Comedians geben. Zum Beispiel, ich habe auch hier Talk ohne Gast gehört. Da hat Till Reiners auch Hannover geshit-talkt.
Ja.
Und ich glaube, Till Reiners ist so jemand, der würde Hannover keine Chance geben.
Nee.
Nee, der ist einfach so.
Wenn er einmal eine Meinung hat, dann ist das die Meinung.
Genau, ja.
Ja, ein offenes Herz.
Ja. An der Stelle auch nochmal ganz lieben Dank an Till Reiners, der mich in seine Show eingeladen hat, nachdem ich ihn gefragt habe, ob er mich einladen kann. Das war sehr lieb.
In welche?
Also jetzt, sie wird schon gewesen sein, wenn diese Folge rauskommt, aber sie ist jetzt noch nicht gewesen.
Ach, es geht Happy Hour?
Nee, sein Programm.
Ach so.
Das ist alles Teil der Show.
Ach so, Stand-Up.
Ja, genau.
Ah, okay.
Womit er gerade zu Deutschland gegangen geht.
Ach so, ich habe gedacht, du meinst irgendwie eine Aufzeichnung.
Nee. Seine Stand-Up-Show. Er hypt das so gut. Ich bin da tatsächlich neugierig drauf.
Mhm.
Und in Berlin war aber alles schon ausverkauft. Und dann habe ich habe extra noch so geschrieben, ey Till, gibt es irgendwie noch Möglichkeit? Ich würde auch wirklich bezahlen fürs Ticket, aber in Berlin ist halt alles ausverkauft. Dann hat er mir Gästeliste gegönnt, netterweise. Weißt du, auf wessen Tour ich mich auch schon sehr freue?
Mhm.
Von Florentine Osche und ihrem Dude. Dann, also mit dem, die sie halt auf Tour geht, den kenne ich ehrlicherweise noch nicht, aber Florentino Osche. Ich habe mir auch Tickets gekauft für die Show in Berlin am 16. Oktober,
da
freue ich mich auch schon drauf.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt.
Hättest du auch keine Tickets kaufen müssen, aber es...
Also, naja, aber ich denke mir, ich habe ja das Geld.
Ich denke, ne? Das mache ich tatsächlich auch so.
Ja, ne?
Ich war auch mal bei Prinz Pi, da habe ich auch... Also ich wusste, ich habe gestern, habe ich aber trotzdem Tickets gekauft.
So. Ja.
Macht man so.
Nee, voll. Ja. Ist also tatsächlich...
Also außer, man hat es nicht mitbekommen, ist ausverkauft und du kennst die Person wirklich. Ja. Da hatte ich das sogar... Also da kann ich mir auch vorstellen, dass es die Leute dann so sagen, Digga, du weißt, du musst das nicht so. Ja. Ne? Aber ich finde, so ist schon die feinere Art.
Nee, es ist auf jeden Fall die feinere Art. Ich glaube, bei mir kommt dann auch nochmal dazu, wie groß ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt so ein Ticket kaufe. Also wenn es jetzt halt so, Bro hat die Uber-Arena in Berlin ausverkauft, da kommen 25.000 Leute. Weiß ich nicht, ob mein 50-Euro-Ticket jetzt auch den Braten fett gemacht hätte. Nee. Aber gerade bei so kleineren Shows, wo dann oft sowieso draufgezahlt wird, weil mit 25 Euro, wie viel das Ticket bei Florentino Orsch gekostet hat, ermäßigt dann sogar noch weniger, damit kriegst du keine Show finanziert. Also damit kannst du vielleicht die Gebühren irgendwie abdecken oder so. Da kannst du froh sein, wenn du am Ende nicht mit Minus rausgehst.
Das ist ja eine Doppelshow, ne? Geht ja auch nochmal an zwei. Also sehr halb-halb.
Ja, genau. Ja, aber ich meine schon alleine, was du halt, ne? Ich meine allein, dass du die Location bezahlen musst und Anreise und was weiß ich, Hotel und so. Bei so Kleinshows, du bist da so schnell im Minus, wenn das Ticket dann nur 25 Euro kauft. Was bin ich denn für ein Arschloch, wenn ich dann noch frage, ey, also du machst ja eine Show, kannst du für mich nochmal drauf zahlen?
Ja, genau.
Damit ich da irgendwie die besten Plätze bekomme.
Diese Plätze können dann nicht vergeben.
Ja.
I'm just saying. Shoutout Florentino Osche. Natürlich. Bestes Girl.
Ich habe übrigens letztens in der Tram meinen ersten so richtig performativen Mann gesehen. Mhm. Und ich war so, Digga, ich hätte nicht gedacht...
Hast du in den Spiegel geguckt? Comedy!
Mensch! Wieder einen rausgehauen.
Ja.
Wann machst du deine erste Tour? Nee, es war tatsächlich so, es gibt ja so dieses Klischee von performativen Männern.
Ja.
Und ich war halt so, okay, da sind so mehrere Stereotype sind so verbunden in einem Idealstereotyp.
Ja.
Wie bei wissenschaftlichen Theorien, da hat man auch immer so Idealbildern, aber sie kombinieren so verschiedene Merkmale und eigentlich findet man die Idealtypen
verschiedene nicht so wirklich Hypothesen.
In der Welt. Und ich habe jetzt aber letztens in der Welt meinen ersten performativen Mann full on gesehen.
Mhm.
We are talking so
Mullet.
Mullet.
Schnauzer.
We are talking, ich weiß nicht, ob, ja, bestimmt auch Schnauzer. Mhm. We are talking so Gesichtsschmuck. Mhm. Aber das ist noch gar nicht so, da sage ich, okay, es ist einfach Style.
Ja.
Muss doch gar nicht performativ sein, aber es trägt halt zum Gesamtbild bei.
Ja,
so, du checkst, ne? Man braucht einfach so viel
Vibes. Er hat gelesen.
Mhm. Und zwar, er hat gelesen Mario und der Zauberer von Thomas Mann. Und das würde ich so sagen, das ist kein Buch, das liest man in der Bahn for fun.
Nee.
Das ist nicht.
Thomas Mann generell casual
Nein,
lesen,
du
schwierig.
Kannst mir nicht erzählen, du setzt dich hin und du liest Thomas Mann for entertainment purposes. Nein.
Genau.
So.
Heute und, im Park chillen, Zauberberg lesen.
Und die Person hatte ein Reklamheft.
Natürlich.
Aber kein Standard gelbes Reklamheft, sondern so ein richtig altes Reklamheft.
Mhm.
So irgendwie aus den 70ern, 80ern. Man hat ihm angesehen, dass es schon so richtig alt ist.
Ja.
Checkst du, ist es nochmal über, ne? Wenn das jetzt wenigstens so verpackt wäre, so Hardcover oder so, dass man denkt, ist ein ganz normales Buch und nur wenn man genauer hinschaut, nein, aber man hat schon direkt gesehen, das ist so ein richtig altes Buch.
Ja.
Und auch so richtig so...
Kabelkopfhörer?
Ich glaube tatsächlich keine Kopfhörer.
Oh.
Ist ja noch performativer, checkst du?
So will angesprochen werden.
Will angesprochen werden und das Beste, also das Schlimmste, aber aus meiner Perspektive, aus Comedy-Sicht, das Beste, der hat da halt so gesessen, so auf casual, nonchalant, alle zwei Minuten hat er so hochgeschaut und sich umgeschaut.
Oh no.
Und halt auch wirklich so regelmäßig. Ich bin nur drei Minuten, drei Stationen mitgefahren.
Yeah.
Der hat bestimmt drei, viermal hat er hochgeschaut und wirklich so umgeschaut, ob jemand schaut.
Oh Gott.
Es war so schlimm.
Oh,
aber es war gleichzeitig so geil.
Yeah.
Weil weißt du, wer traut sich?
Hat er einmal überhaupt die Seite umgeblättert?
Ich habe nicht drauf geachtet. Der hat dann halt auch immer so hingeschaut und ich musste dann ja so wegschauen.
Yeah.
Aber es war auch so ein Phänomen für sie, es war wie so ein Unfall.
Yeah.
Man musste halt hinschauen.
Yeah. Ich weiß noch, als ich das erste Mal über den Alexanderplatz gelaufen bin und sich alle Berlin-Klischees erfüllt haben auf einem Platz. So. Also da hast du so Techno-Leute und dann so Leute mit irgendwie Perücken und alles.
Ja.
Da habe ich auch, also ich habe auch so rumgestartet. Also, es ist wirklich real.
Ja.
Weißt du? Weil wenn so in den meisten Ecken von Berlin ist eine normale Stadt halt, aber da kommt so alles zusammen, was so Meme Berlin ist quasi.
Und das ärgert mich so, weil weißt du, auf dem Alexanderplatz findest du alles außer Berliner.
Ja.
Du findest halt Touris und du findest gerade frisch Zugezogene, die denken, boah, Alexanderplatz geil. Aber also selbst wenn du zwei Monate schon in Berlin wohnst,
ich
checkst
weiß,
du,
dreimal
dass du nicht, genau, selbst dann
da
checkst du,
sein.
Dass du nicht auf dem Alexanderplatz sein willst.
Nee.
So. Und deswegen genau die Leute, die du halt am Alexanderplatz triffst, sind genau die, die entweder gerade ihre erste Woche in Berlin haben oder Touris sind und sich denken, boah geil, ich gehe jetzt auf dem Alexanderplatz raven. Das ist Top-1-Sätze, die noch niemand gesagt hat, der auch nur 10 Wochen in Berlin gewohnt hat. Ja. Ich gehe jetzt auf dem Alexanderplatz raven.
Schön mit Fernsehturm hinten drin. Anderes Thema jetzt. Aber wie bereit bist du, so Sachen alleine zu machen?
Sehr bereit. Immer bereiter. Je älter ich werde, desto bereiter bin ich.
Mhm. Würdest du so auch so alleine reisen?
Ich habe schon alleine gereist.
Echt?
Ja. Und ich sage, alleine reisen ist überbewertet. Es ist schon geiler, mit anderen Leuten zu reisen. Mhm. Aber alleine reisen ist immer noch besser als nicht reisen. Ich würde halt sagen, alleine reisen ist halt nicht so, du hast die geilste Reise der Welt. Es ist immer alles super easy. Mhm. Aber du kommst so persönlich sehr voran, weil du auf einmal so Dinge alleine managen musst, wo du sonst so mit anderen Personen so immer so noch ein Backup hattest. Also du lernst so sehr viel besser, so mit Situationen klarzukommen, auch gerade so in einem fremden Land oder so.
Ja.
Deswegen so in Sachen Personality Development ist alleine reisen schon geil. Aber so einfach nur Urlaub machen, wenn du jetzt einfach nur so die introvertierteste Person bist, ist vielleicht manchmal auch ein klein bisschen einsam.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Wie weit bist du so?
Ich bin jetzt ins alleine Kino. Habe ich angefangen zu mögen, auf jeden Fall.
Das rock ich auch. Alleine Kino ist
geil. Weil ich finde das so diese keine Planung haben ist mega nice. Zum Beispiel so einfach zu sagen, nee, ach so, ich will hier dieses Teufel trägt Prada oder so. Mhm. Es gibt auch andere Filme, die gerade online sind. gerade im Kino sind. aber so, ich mag dieses Spontane dann einfach.
Ja.
Und generell, das merke ich auch so, besonders mit unserem Beruf und so, kannst du das ja, also diese Momente, so diese erwachsenen Momente so, dass dir auffällt, eigentlich hält mich nichts auf.
Ja.
Weißt du? So, ich könnte jetzt eigentlich auch ein Wochenende, keine Ahnung, nach Paris.
Ja, absolut.
Und das habe ich auf jeden Fall vor, mehr zu machen. So.
Ja, und das mache ich mache es immer noch viel zu wenig.
Ich auch viel zu wenig.
Vor allem, weil ich ja auch einen Job habe, wo ich einfach so weg kann.
Genau. So, ja. Das denke ich mir auch so, du kannst ja einfach wirklich, du hast ja ständig mal 3-4 Tage, natürlich, das ist halt die Selbstständigkeit, du kannst immer viel machen, aber du musst oft, du musst wenig machen,
Und am Ende musst du dich auch irgendwie schonen, aber trotzdem, Mann.
Aber so Momente würde ich auch jeder Zuhörer und Zuhörerin jetzt hier erwähnen. Mal so, das ist wirklich wichtig, so Momente zu haben, wo so ich so freier Wille maxing, so dass du sagst so, oder ich bin auch letztens hier, als es so Sommer war oder so, einfach zu sagen, fuck, ich gehe in ein Hotel jetzt, so.
Ja.
Oder
weil dir zu kalt
war. Zu warm war da, genau. Aber ich glaube, ich mache das auch so, selbst wenn ich jetzt hier in Berlin bin und nicht mehr so renne, so manchmal einfach so eine andere Szenerie oder so. Ja. Muss ja kein Luxushotel sein oder so, aber einfach so ein bisschen rauskommen. Ich habe auch das Gefühl, so kreatives Schreiben ist in Hotelzimmern immer besser so. Aber so einfach so random Aktion. Ja. Und ich finde das auch richtig geil, so dass, wenn du so Sachen machst, nur für dich, weißt du so? Am besten gar keinem anderen erzählen.
Ja.
Du kannst auch wirklich einfach ein neues Restaurant ausprobieren, alleine da hingehen und dann für dich deine eigene Bewertung und niemand muss davon erfahren.
Ja.
Ich glaube, das hilft auch so voll so selbstliebemäßig.
Woher
so.
Hast du gewusst, dass du auch Sachen machen kannst und dann einfach das Maul halten kannst?
Genau. Ich glaube, das braucht man mal mehr.
Ja.
Ich meine, das ist dann mein Podcast erwähnt wird, ist ja jetzt auch nicht die Realität für die meisten. Aber
ich wollte auch gerade sagen, diese Diskussion, die gerade ist wirklich ein Peak, woher hast du gewusst, dass wir maximal privilegiert sind?
Yeah. Genau das würde ich eigentlich sagen, das nicht. Ist ja, also jeder kann ja so random Sachen machen.
Ja.
Weißt du? Und egal, auch jetzt mal abgesehen von natürlich monetären Möglichkeiten und so, aber so einfach so Sachen nur für sich selbst machen. So Insider haben mit dir selbst.
Ja. Oh, Insider haben mit mir selbst. Das ist mein Humor.
Ja.
Junge, ich pranke immer andere Leute, aber ohne, dass sie merken, dass sie so geprankt werden.
Ja.
Zum Beispiel, ich bin irgendwie so im Restaurant, dann sind da so Mandeln auf meinem Teller.
Ja.
Und dann frage ich die Person so neben mir, was sind das? So Mandeln. Ich weiß ja offensichtlich, was Mandeln sind.
Ja, ja.
Aber dann ist die Person so, im Ernst? Du weißt nicht, was Mandeln sind? Und dann erklärt mir die Person das halt, was so Mandeln sind.
Mhm.
Und ich löse das aber auch gar nicht
auf. Nee, genau.
Ich find's einfach lustig.
Aber das ist einfach so Sachen für sich selbst zu entertainen.
Ja.
Was ich manchmal mache, wenn so jemand irgendwie in mein Auto reinguckt oder so, dass ich so richtig so,
ah, hi.
Weil ich weiß nämlich, die werden sich den Rest des Tages fragen, woher kenne ich den?
Ja.
Aber es ist wirklich, das ist eine schauspielerische Leistung, dann wirklich nicht so von so, ey, yo, was geht? Sondern so, ich erkenne dich wieder.
Ja. Ja.
Oder dann zeige ich auch so, hey. Also ich wink gerade so für die Zuhörer. Halt einfach so Sachen so für sich selbst einfach so.
Ja. Digga, manchmal muss ich mich wirklich aktiv daran erinnern, weil ich mache das ja auch manchmal so ganz gern in der Öffentlichkeit, dass ich einfach so Scheiße erzähle, aber das dann halt nicht auflöse. Ja. Aber die Leute haben halt auch nicht so wirklich die Chance zu checken, dass ich gerade Scheiße geredet habe.
Ja.
Muss ich manchmal aktiv daran denken, warte, Levi, du könntest dir gerade einfach selber den Ruf zerstören. Aber gleichzeitig habe ich dann auch so viel Spaß darin, zum Beispiel bei Too Many Tabs.
Mhm.
So, dass ich einfach erzähle, ja, ich bin mega abgefuckt von diesem Podcast Too Many Tabs, weil die sich darüber beschwert haben, dass ich Credits gegeben habe. Und in meinem Kopf bin ich so, haha, lustig, ich reg mich darüber auf, aber ich gebe den Leuten einfach so gar keine Chance zu checken.
Du bringst es auch manchmal so, also dass selbst ich verwirrt bin.
Ja, und das ist das Problem, weißt du?
Bei den Too Many Tabs-Dingen habe ich auch gedacht, du hättest eigentlich ein Problem mit denen.
Ja. Und das ist das Problem. Ich habe manchmal zu sehr Spaß daran, so Jokes zu machen, die einfach nur ich checke.
In der Öffentlichkeit versuche ich es, glaube ich, mehr zu vermeiden als du. Oder was ich auch gemacht habe, und jetzt ist es sehr süß, ich habe so angefangen, so einfach so random Komplimente zu machen. Man fühlt sich einfach gut.
Ja.
So, weißt du? So einer alten Omi zu sagen, oh, coole Jacke.
Und dann merkst du, gar keine coole Jacke trägt.
Nein, Charmeur-Regel Nummer 1 des Fabians ist, man macht nur Komplimente, die man meint. Das ist auch eine Grundregel, auch bei, sagen wir mal, Dating-Bereich oder so, sage ich auch, also ich würde, manche Komplimente weiß man ja, dass die gut ankommen, aber wenn ich sie nicht fühle, sage ich sie nicht.
Ja. Nein, da schließe ich mich aber auch an. Also wenn ich Komplimente mache, dann meine ich das auch ernst, ja. Das hat so ein bisschen Ehrlichkeit. Es gibt Momente, da sollte man keine Witze machen.
Ja, das ist richtig. So, hey, meine ganze Familie in einem Autounfall, schwer verletzt.
Ja. Aber weißt du, da bin ich dann auch wieder froh, also ja, irgendwo auch Comedian zu sein, auf eine Art und Weise. Ja. Ich weiß, andere würden mich eher als
Comedian bezeichnen. Warte, kurz mal grundsätzlich. Mhm. Das denke ich mir auch so, weil wenn jemand sagt so, ja, Levi ist ja auch so Comedian, dann denke ich mir so, irgendwas in mir sagt so, ja, klar.
Aber irgendwie ist auch nicht.
Gar nicht, ja.
Genau. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass ich nirgendwo mal Stand-up gemacht habe. Weil du.
Aber ich
weil
auch falsch, nicht. Das
doch,
ist ja
falsch,
das
falsch, ist aber lustig.
Ja, aber nur da.
Ja, aber
wenn,
das reicht.
Aber wenn Leute. Aber das ist. Das kriege ich ständig so. Ja, oder manche Leute sagen so, ja, up-and-coming Stand-up-Comedian. So, wo bin ich denn? Also, ich bin ja nur. Vielleicht 2-3 Mal im Jahr mit falsch, aber lustig. Einer meinte auch so, dass man halt auch Comedian ist, wenn man quasi Comedy-Sketche macht und Content. Aber für mich ist Comedian immer Stand-up, eigentlich Solo-Programm.
Ja, ich habe mich einfach ein bisschen damit abgefunden. Es gibt ganz, ganz viele Begriffe, wie man meinen Beruf beschäftigen kann. Und egal, was man sagt, man blendet immer relevante Bereiche aus.
Ja.
Wenn man sagt, ich bin Podcaster, blendet man aus, dass ich hauptsächlich Content mache. Wenn man sagt, ich bin Content-Creator, dann wirft man mich in so ein Riesenbecken zusammen mit den Christian Wolfs und Montana Blacks dieser Welt, die auch komplett andere Sachen machen als ich. Wenn ich Comedian bin, ja, dann blendet man aus, dass ich halt kein Stand-up mache und dass ich auch teilweise Content mache, der halt nicht lustig ist. Aber in dem Kontext würde ich mich jetzt trotzdem als Comedian bezeichnen, weil es gibt Leute, die finden mich lustig, ihr müsst mich nicht lustig finden.
Aber du versuchst ja auch bei den ernsten Sachen eigentlich immer schon auch noch also Punchlines reinzubringen.
Ja, schon. Aber keine Ahnung, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich bin immer lustig.
Nee, ich versuche es auch immer eher runterzuspielen, als mich hochzuhalten.
Ja.
Erwartungen niedrig halten.
Aber wir sind immer noch ein Comedy-Podcast.
Stimmt.
Ich finde, wenn man einen Comedy-Podcast hat, kann man sich auch als Comedian bezeichnen. So.
Ja, ich höre auch, also manchmal mache ich es noch, aber meistens nehme ich es einfach hin. Wenn jemand sagt, ja, Comedian, ja, okay.
Ja, same, ich nehme es auch hin. Also ihr könnt mich bezeichnen, wie ihr wollt. Ihr könnt mich auch als, wie die Bild, als ARD-Podcaster bezeichnen.
Mhm.
Kann ich sehr gut mitleben.
Was ist das, wie ist deine Reaktion, wenn Leute sagen, du bist Influencer?
Ist so auch für mich in Ordnung.
Ja. Früher war ich dann noch so ein bisschen, ja, aber ich glaube, ab einer gewissen Größe ist man es halt, ob man will oder nicht.
Ach, die meiste Zeit habe ich das wirklich proaktiv angenommen. Ich habe einfach gesagt, ich bin Influencer.
Ja.
Alle Namen hatten irgendwie, da hat man sich, konnte man sich so richtig was mit anfangen, so Content Creator. Ja. Das fand ich so ein bisschen prätentiös. Dann habe ich einfach gesagt,
Ich habe das auch gehört, ich wusste das gar nicht, weil ich habe es auch immer gemacht. Ich habe auch gesagt, ich bin eher.
Ja, Content Creator, das schwingt für mich immer schon so ein bisschen mit, ich bin kein Influencer. Content Creator.
Das habe ich früher, glaube ich, gemacht. Aber mittlerweile habe ich es auch einfach angenommen.
Ja, man muss drauf scheißen, ne? Ja. Wie auf die Meinung von euch da draußen.
Nein, Spaß. Achso, bewertet.
Bewertet unseren Podcast, gebt uns gerne 5 Sterne.
Genau, 5 Sterne, 7.500 schaffen wir das bis nächste Woche.
Hoffentlich.
Ich will es auch hoffen.
Und wir machen jetzt Musste rechtfertigen.
Musste rechtfertigen noch.
Musste rechtfertigen.
Die Schlagzeile diese Woche, die wir rechtfertigen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die TU Berlin hat das Hauptgebäude geschlossen, weil es sanierungsbedürftig ist. Und jetzt kommt die Schlagzeile, geschlossenes Hauptgebäude der TU Berlin, Senatorin kann Behebung der Mängel in diesem Semester nicht zusichern.
An alle, die das Gebäude, Hauptgebäude der TU Berlin schon gesehen haben, sind nicht überrascht.
Richtig.
Dass es sanierungsfähig sein muss. Und ich denke so, ja, okay, vielleicht kann die Bildung der Studenten ja. und Studentinnen nicht voranschreiten. Ja. Aber es geht ja am Endeffekt geht's ja auch ums Gebäude.
Richtig.
Also das ist ja zweitrangig, die Bildung.
Das sind Bedürfnisse, die man auch wahrnehmen muss.
Richtig.
Auch das Gebäude hat Bedürfnisse.
Genau. Und da denke ich mir so, okay, man kann sich entscheiden zwischen der Zukunft des Landes so ja. oder halt etwas Schönem.
Genau. Ich finde es auch einfach gut, als dass die Leute, dass die Studierenden jetzt, dass sie halt auch das Corona-Feeling nochmal bekommen. Also
genau.
Es gibt natürlich jetzt auch viele Studierende, die einfach auch schon während Corona studiert haben,
ja.
die das jetzt nochmal haben dürfen. So ein bisschen Nostalgie ist ja auch schön, ne? Man sagt ja auch immer, früher war alles besser.
Ja.
Dann haben die früher einfach so wieder jetzt.
Mhm.
Und die Neuen, die können sich da mal richtig reinfühlen.
Ja.
Weißt du? Wie ist das, wenn man nicht mehr zur Uni gehen kann? Wie ist das, wenn man alles zu Hause machen muss? Und es kommt ja auch gerade in so einer Zeit, wo wir eh darüber reden, brauchen wir Universitäten noch, weil alle durch ChatGPT ersetzt werden.
Genau.
Und gut, man kann jetzt sagen, die Technische Universität Berlin, die ist auch so eine der besten technischen Universitäten in Deutschland, da entstehen eigentlich genau gerade die Leute, die wir eben weiterhin brauchen, so die ganzen Leute, die KI so eben entwickeln.
Mhm.
Aber vielleicht ja auch nicht.
Ja.
Weißt du, vielleicht werden die auch die ersetzt.
Ich muss ja überlegen, die sind ja auch viel weniger produktiv, wenn es nicht saniert ist.
Mhm.
Weißt du,
hast du recht.
Ja. Man muss ja auch denken, so okay, ja, vielleicht werden jetzt ein paar Existenzen sehr deutlich schwieriger gemacht.
Ja.
Aber das steht ja nicht im Vergleich zu einem neuen Bad zum Beispiel.
Ja.
Es ist ja viel, gibt einem ja viel mehr,
ja.
als irgendwie sich, also Fortschritt zu machen in der eigenen Bildung.
Genau. Das ja, absolut. Und also man muss ja auch mal, auch vom Zeitmanagement, wer sagt denn, dass sie keinen Fortschritt mehr machen können?
Genau.
Das ist ja, da geht ja wahnsinnig viel Zeit verloren, wenn die immer jeden Morgen so zur Universität fahren und dann wieder zurück, gerade in Berlin, wo die Wegzeiten sehr lang sind.
Genau.
Das sind ja Wege, die da erspart werden, die sich zu Hause hinsetzen können und lernen können. Und wenn die sagen, ja, ich kann zu Hause nicht so gut lernen und ich brauche das irgendwie vor Ort und Leute treffen und in Gruppen arbeiten, raff dich mal.
Ja.
Das ist das falsche Mindset.
Survival of the fittest, sage ich dazu.
Also wenn du dich nicht zu Hause 12 Stunden hinsetzen kannst und einfach anspruchsvolle Aufgaben bewältigen kannst, dann willst du es anscheinend auch einfach nicht.
Ich glaube auch. Also, 12 Stunden ist ja so das Minimum, würde ich jetzt auch erstmal sagen.
Dicker.
Und das hast du immer noch 4 Stunden Freizeit und kannst 8 Stunden schlafen.
Das ist sinnbildlich für Deutschland. Studierende, die haben es eh am allereinfachsten.
Ja.
Und dann beschweren die sich noch, weil sie keine Sozialkontakte mehr haben.
Ja. So, oh, und das ist ja voll wichtig für die soziale Entwicklung
und
so ein Schwachsinn.
Ja, und Studierende, die haben ja auch immer so viel Geld, ne?
Ja, und können ja einfach zu Hause chillen.
Studierende beschweren sich immer darüber, dass sie so viel Miete zahlen und dann nutzen die Miete gar nicht aus, weil sie in die Uni gehen.
Ja.
Wo ist das noch logisch?
Ich sag auch, wieso wohnen nicht alle in einer 3-Zimmer-Wohnung als eine 12er-WG?
Genau, ja.
Das würde ich doch mal effizient nennen.
Richtig. Also beim Thema Mieten-Maxing in Deutschland... Als mietende Person haben wir definitiv noch Potenzial nach oben.
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, da kann man eigentlich auch dankbar sein, dass es überhaupt noch Mietraum gibt.
Ja, so, weißt du? Generell, ich bin sehr dankbar, dass es noch Vermieter gibt in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Die Wohnraum zu spekulativen Preisen zur Verfügung stellen.
Ja.
Ermöglichen zu wohnen.
Also ich würde sagen, das ist gar keine kontroverse Headline, das ist gut so.
Ja. Es gibt hier noch die positiven Nachrichten, weil wir wollen ja auch so ein bisschen so dazu beitragen, dass sonst immer alles negative und bad vibes.
Negative Bias und so.
Bad vibes gibt es
bei uns gibt es positive Bias.
Ja.
Aktiv werden wir Delulu nutzen, um eine bessere Welt zu erschaffen.
Rede mal, Fabi.
Super.
Tatsächlich auch.
Okay.
Direkt als anfolgende Kategorie. Ich hätte noch ein Rabbit Hole der Woche mitgebracht.
Ja, habe ich letztens auch nochmal gedacht. Haben wir ein bisschen vernachlässigt.
Nein, wir machen ja schon noch so Rabbit Holes der Woche, aber wir nennen es nicht so
Rabbit
Hole der Woche.
Ja, true.
So zum Beispiel letzte Folge Goldene Kamera war auch Rabbit Hole.
Ja.
Ja, so. Aber ich nenne dir erstmal den Begriff, vielleicht kannst du da direkt was mit anfangen. Säulenheilige. Schon mal von gehört?
Säulenheilige?
Ja. Was könntest du dir drunter vorstellen? Was können Säulenheilige sein?
Säulen oder Sollen?
Säulenheilige.
Säulenheilige.
Ja.
Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß es genau.
Wirklich? Hau raus.
Sind das nicht diese Mönche, die auf einer Säule einfach sind und da ein komplett asketisches Leben leben?
Ja.
Ja, da habe ich ein Video mal drüber gesehen.
Wirklich?
Ich bin ein bisschen drin in gefragt mich wirklich nicht, aber ich bin mal runter in dieses heiligen Rabbit Hole, so von orthodoxen Christentum und so. Und da gibt es richtig insane Leute und ich glaube, die Säulenheilige, da gibt es, also die sind da wirklich, die kriegen nur Brot und Wasser, glaube ich.
Ja.
Und die wohnen auf einer Säule.
Ja. Also es war, ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder gab, aber das war damals so zum Byzantinischen Reich, so vor allem so, als es so entstanden ist.
Ja.
So 300 nach Christus bis 700 nach Christus gab es da wirklich so einige von und auch einige sehr berühmte. Und um das kurz zeitlich einzuordnen, das war so, da ist das Römische Reich zerbrochen und das Christentum war noch relativ frisch.
Ja.
Und es wurde aber auch so legalisiert. So, und die Christen waren auf einmal so zum ersten Mal in der Position, sie durften Christen sein.
Ja.
Und sie waren nicht in so einer Widerstandsbewegung und sie waren alleine schon Provokation dadurch, dass es sie gab.
Ja.
Und dadurch ist es aber so ein bisschen, ist jetzt sehr verkürzt, Leute, ich weiß, aber dadurch ist es so ein bisschen zu so einer Identitätskrise bei manchen gekommen, weil sie sich gefragt haben, wie können sie jetzt noch so ihr ganzes Leben dem Christentum sein verschreiben?
Ja.
Und manche Mönche haben sich dann halt überlegt, ich lebe jetzt einfach mein ganzes Leben auf einer Säule.
Ja.
Da gab es zum Beispiel auch Simeon, den Säulenheiligen,
ja.
Der ist dann auf eine Säule raufgekrabbelt und ist dann da basically auch nicht mehr runtergekommen.
Die haben auch tatsächlich trotzdem auch die ganzen Fastenzeiten und so, also hier von wegen hier Fastenzeit, so oh kein Fleisch oder so, ist nichts zu die haben teilweise wirklich, glaube ich, in der Woche haben die ein Laib Brot gegessen und irgendwie ein paar Liter Wasser, also gerade noch so, dass sie nicht draufgehen.
Ja.
Also das ist komplett hardcore. Ja.
Digga, aber ich finde das auch so crazy, Digga, da hast du halt einfach so eine Säule in der Stadt stehen,
ja,
und da chillt einfach ein Mann. Immer jemand drauf.
Ja, genau.
Und die waren aber tatsächlich damals sogar sowas, was heute eigentlich Influencer sind,
ja.
Weil die haben dann auch so Rat gegeben, also da sind dann halt so Leute hin, quasi wie wir, nur dass wir nicht auf einer Säule wohnen, sondern ja. Mittlerweile halt nur noch so von der Personality,
ja,
auf einer Säule, aber halt nicht mehr physisch.
Ja, wir verzichten quasi genauso.
Ja, das ist genauso schwer.
Ja.
Und sind dann da halt hingekommen.
Ja, das waren halt so Heilige schon da. Also es gibt ja auch, ja, Lebzeitheilige quasi.
Ja.
Und also da auch so, sind auch mit krank, also kranke Leute sind da auch so hingekommen und so von wegen, yo, kannst mich segnen?
Ja.
Und so. Und ja. Manche von denen geben an, dass das wohl auch funktioniert haben soll.
Negative Berichte sind vielleicht verloren gegangen.
Man weiß es nicht.
Wir wissen tatsächlich, ich habe auch versucht so herauszufinden, wie sie so von Tag zu Tag gelebt haben. Ich habe zum Beispiel auch versucht herauszufinden, wie die das so mit
Stuhlgang
gemacht haben.
Ja.
Woher hast du das gewusst, dass das jetzt kommt? Aber ja, und da gibt es tatsächlich gar nicht so wirklich Überlieferung. Wer hätte es gedacht, ist auch schon über 1500 Jahre her.
Mhm.
Aber so das Essen und so wurde halt immer so mit so Eimern dann hoch, so hochgereicht.
Ja. Ja.
Die Vermutung ist, dass dann der Stuhlgang auch auf ähnlichem Wege wieder runtergekommen ist.
Ja. Und ich glaube, Säulen muss auch nicht heißen, dass die da irgendwie 10 Meter in der Höhe unbedingt waren. Also ich glaube, das geht.
Ich glaube,
auch
bei Simeon war das tatsächlich so, der hat mit so einer 2 bis 3 Meter hohen Säule angefangen und hat dann im Laufe seines Lebens aber ein paar Mal gewechselt.
Ja.
Und am Ende war er auf einer 15 Meter hohen Säule.
Schon auch.
Ja. Aber Digga, er hat sich halt einfach kontinuierlich gesteigert.
Mhm.
Er ist die Karriereleiter der Säulenheiligen einfach hochgeklettert.
Es gibt tatsächlich relativ strikte Sachen, wie man Heiliger wird überhaupt.
Wirklich? Ach, da gibt es so Kriterien?
Ja, gut.
Ach Mensch, aber ist das dann so ausgeschrieben mit so Heiliger gesucht, MWD?
Nein, nein, nein.
Ah, schade.
Das ist, also das wird ja vergeben so von der Community quasi. Also eins ist auf jeden Fall, dass man Wunder vollbracht haben muss.
Okay, aber check.
Ja, genau.
Habe ich geschafft.
Ja, halt so die Sachen, die Jesus halt auch gemacht hat. So,
ach so.
Halt so,
ach so, Behinderte, so Übermenschliches.
Ja, genau. Also Behinderte zum Gehen bringen, also, Blinde sehen und so.
Mal vorsichtig gefragt, eine Stochastikprüfung mit 1,7 bestehen würde jetzt noch nicht als Wunder durchgehen.
Definitiv nicht, nein.
Ja gut, dann Schere.
Ja, aber es ist sehr interessant. Da gibt es einen YouTube-Channel, der heißt Harmony, der beschäftigt sich damit auch.
Ja.
Also ist ein christlicher YouTube-Channel, ja. muss man dann gucken. Aber sehr interessant.
Ja. Weißt du, wer in seiner Community auch so ein bisschen als Heiliger gekrönt wurde?
Nein.
Luigi Mangione.
Ja.
Kennst du noch?
Den den Gesundheitsziel.
Genau, vermutlich erschossen haben soll.
Mhm.
Wir wissen es ja noch nicht ganz genau, aber da läuft ja gerade der Prozess. Und ich darf euch jetzt aber wieder was empfehlen. Meine Güte, wie geil. Und
du bist so gut in Empfehlungen.
Oh, in jede Woche bringe ich hier wieder was mit aus dem ARD-Kosmos. Ich setze mich immer hin und suche euch die feinsten Perlen der ARD-Unterhaltung raus. Und auch diese Woche ist es eine Doku-Reihe, eine 5-teilige Doku-Reihe. Und sie heißt This is America, Free Luigi. Und da hört ihr eben genau die Geschichte des mutmaßlichen CEO-Mörders Luigi Mangione, der mit seinem Verbrechen, manche sagen, die USA einfach erschüttert hat.
Richtig.
Also ich muss sagen, es muss schon viel zusammenkommen, dass irgendwie, ich glaube, dann gab es ja auch Umfragen, dass irgendwie so 40% der Gen Z Luigi Mansion einfach gut fanden.
Ja.
Muss auch erstmal schaffen. Wir distanzieren uns natürlich von Mordverbrechen.
Genau.
Aber wenn ihr da euch richtig ins Rabbit Hole reinbegeben wollt, wenn ihr jetzt die nächsten Wochen irgendwie mal so 3 bis 5 Stunden Zeit habt, dann hört euch gerne diese Doku-Reihe aus, weil da wird auch nicht nur das behandelt, was eben passiert ist, sondern es werden auch gesellschaftliche Fragen gestellt. Es wird diskutiert, wer entscheidet eigentlich, wer jetzt Täter und wer Held ist, weil es gibt da ja sehr verschiedene Perspektiven drauf. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. This is America, Free Luigi gibt's bei ARD Sounds und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und wir geben euch jetzt nicht nur Rat in Sachen, was ihr bei ARD Sounds hören könnt, sondern auch Fabio und Levi geben Rat.
Super.
Fabio und Levi geben Rat.
Hi Fabio und Levi, ich bräuchte einmal kurz euren Rat. Und zwar hatte ich vor kurzem ein Interview im Finance-Bereich, also ein super kompetitiver Bereich, wo Bewerbungsprozesse sowieso schon mega ätzend sind. Und das war wirklich das schlimmste Gespräch, was ich jemals hatte. Der Interviewer hat mich ständig unterbrochen, super kritisch nachgebohrt und mir plötzlich schon relativ früh im Gespräch dann unterstellt, dass ich meine Antworten gar nicht selber wissen könnte, sondern sie von der KI ablese, was natürlich absolut nicht gestimmt hat. Und das Gespräch sollte eigentlich 3 Stunden dauern, aber nach 1 Stunde hat er das dann abgebrochen und meinte, man würde das ja in meinen Augen sehen, dass ich ablese. Dabei habe ich einfach nur mal nach links, rechts, oben, unten oder in die Luft geschaut, wie man es beim Nachdenken eben macht oder seine Bewegungen mit meinen Augen verfolgt, weil er selbst super unruhig war. Er hat mir dann auch unterstellt, dass man manche Dinge, die ich gesagt habe, ja gar nicht wissen könne und deshalb hätte er parallel KI gefragt und ich hätte angeblich genau dasselbe gesagt. Dabei habe ich stundenlang für das Interview gelernt, war wirklich gut vorbereitet, hatte jetzt schon so viele Gespräche mit ähnlichen Fragen und dann kommen eben naheliegende Standardantworten raus. Aber ich finde, wenn jemand denkt, eine gute, strukturierte Antwort müsse KI sein, dann sagt das ja mehr darüber aus, wie eng sein Bild von Kompetenz ist, als über mich oder nicht. Auf jeden Fall hat er mir da so eine dicke Ansage gedrückt und von der bin ich immer noch mega traumatized. Und jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr mir Rat geben könnt, wie ich die Situation verarbeite und über sie hinwegkomme. Ich danke euch und liebe Grüße.
Also ich meine, ja, also du hast ja alles richtig gemacht.
Ja. Ich finde, es drückt auch einfach, aber so auf eine andere Art und Weise, so ein bisschen so eine generelle Paranoia aus, ja, die wir als Gesellschaft davor haben.
Auf jeden Fall.
Die, in der ich mich jetzt in der Situation also auch irgendwo wiedererkenne, ja, weil ich bin auch bei so vielen Videos auf meiner For You-Page einfach so,
unsicher.
Ist das jetzt wieder KI?
Alle Tiervideos, die ich so sehe, bin ich mittlerweile immer kritisch.
Also aber offensichtlich, du hast nichts falsch gemacht.
Nee, genau.
Und also ich würde mich jetzt davon auch gar nicht so bewegen lassen, emotional,
ja,
weil irgendwo hast du dann ja wirklich einfach auch sehr kompetente Antworten gegeben aus dem Stand.
Ja.
Wenn er sagt, man kann das nur wissen, wenn man parallel KI nutzt.
Ja, aber besonders wenn es ihm da, wenn er da so Paranoia hat und so, dann soll er es doch in Person machen.
Ja.
Also, was ist das? Also,
ja,
kann man ja jedem guten Bewerber oder Bewerberin kannst du ja vorwerfen, ja, das kann KI.
Digga, vor allem, wenn das Gespräch 3 Stunden dauern soll.
Das ist crazy.
Also vielleicht gibt es irgendwie Situationen, wo es schwierig ist, die Leute einzuladen.
Ja.
Aber ich meine, 3 Stunden, das wird ja wahrscheinlich auch nicht so die allererste Bewerbungsrunde sein. Irgendwie.
Nee, safe nicht.
Kein Minijob für den Supermarkt oder so. Ja. Sondern ist ja also Finanzbereich. Weird.
Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, Kompliment auch irgendwo.
Ja.
Zu sagen, ja, das geht nur mit KI, so schlau zu sein.
Ja.
Ist ja eigentlich auch so irgendwie so, ja, du bist so gut, dass das möglich ist.
Ich finde vor allem, also eigentlich würde ich ja sagen, es ist jetzt nicht unbedingt optimal, wenn man halt Antworten gibt, genauso wie KI Antworten geben würde, in Anführungszeichen. Aber so ein Bewerbungsgespräch ist ja wirklich
aber
so.
Aber da bist du ja auch nicht natürlich.
Nein, eben, das meine ich.
Bewerbungsgespräch.
Also in Bewerbungsgesprächen ist das ja gesellschaftlich erwünscht, dass man so antwortet
Roboter
wie eine KI.
Ja.
Genau.
Ja.
Das wird erwünscht, dass wenn du auf so eine Frage, ja, was sind denn ihre Schwächen, dass du dann eine perfekt formuliert, vorbereitete Antwort hast.
Meine Schwäche ist, ich arbeite zu hart.
Ja, basically. Also das wäre vielleicht jetzt auch nicht die beste Antwort.
Nee.
Aber so, wenn du KI eben fragen würdest bei diesen ganzen Bewerbungsantworten, die Antwort, die KI liefert, ist dann ja tatsächlich einfach die beste. Weil so ein Bewerbungsgespräch ist ja jetzt nicht, oder auch so ein bisschen, aber es ist vor allem einfach sich vergewissern, dass die Person, die einem gegenüber sitzt, jetzt kein inkompetentes Arschloch ist.
Ja.
Es geht halt so ums Abdecken von grundlegenden fachlichen Fähigkeiten, von grundlegenden sozialen Fähigkeiten, ne?
Ja.
Und es geht ja aber nicht darum zu sehen, was kann die Person jetzt auf lange Sicht leisten. Das kann man in so einem Bewerbungsgespräch ja auch gar nicht rausfinden. Deswegen finde ich diesen Vorwurf, du antwortest wie eine KI, noch mal absurder.
Ja.
Weil also auf dem ersten Date, wenn da jemand antworten würde wie eine KI. Ja, gut. Ne?
Ja.
Fehl am Platz.
Aber interessante Frage, Levi. Also, da gibt es mehrere Ansätze.
Ja, aber Bewerbungsgespräch ist ja genau der Ort dafür. Deswegen lass dich von dem Typen wirklich gar nicht verunsichern, sondern versuch's irgendwie einfach als Kompliment zu verstehen.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube auch so weiterführend, falls du jetzt auch traurig, hast du jetzt nicht gesagt, aber vielleicht traurig bist, den Job nicht zu bekommen oder so. Ich glaube, so einen willst du auch nicht als Vorgesetzten.
Ja, 100%. Ultimatives Red Flag Behavior. Ja,
auf jeden Fall. Besonders, also ich meine, wenn du, wie du das ja gesagt hast, traumatized, das heißt ja, dass er wirklich sehr unfreundlich war.
Ja.
Und das
klingt irgendwie auch schon so ein bisschen verbittert, weißt du?
Ja.
Dieses generelle Misstrauen.
Ja,
und eine Arbeitsatmosphäre, in der einfach ein generelles Misstrauen herrscht,
ja,
ist eine super unangenehme Arbeitsatmosphäre, wenn man sich für jeden Scheiß rechtfertigen muss.
Safe.
Da willst du nicht hin.
Also nimm es als Kompliment und sag dir einfach, ja, ich bin der Shit. Und vielleicht ist das Einzige, was so praktische, dass du irgendwie sagst, ja, ich krieg manchmal KI, können wir das in Person machen? Vielleicht sogar auf.
Ja, wobei ich mir gut vorstellen kann, nächstes Mal ist das gar nicht so. Also dein nächster Interviewer oder deine nächste Interviewerin ist ein viel angenehmerer Mensch. Und ja, vielleicht schaust du einfach nur noch der Person in die Augen.
Genau. Musst du Webcam einfach so
ja,
draufstarren.
Ja. Aber ja, wir sind schon einfach sehr lustig.
Genau. Okay, alles Gute. Nur wirklich, nimm es als Kompliment und
ja,
onward. Vorwärts. Super.
Das war's für diese Woche.
Vielen Dank. Wir wollen 500 neue 5-Sterne-Bewertungen wollen wir.
Ja.
Das
insgesamt.
Ist jetzt, nee, also mehr.
Insgesamt mehr.
Genau. Ja, also so. Nicht jetzt, also nimmt die nicht zurück oder so.
Ja.
Genau. Und kommentiert mit Sachen. Und wir freuen uns sehr. Bis nächste Woche.
Habt ihr lieb euch.
Tschüss.
Musste durch mit Levi und Fabi. Musste durch ist ein Podcast von UFM, Puls, das Ding, Sputnik, Enjoy, unser Ding, Bremen Next, 1Live und Fritz für die ARD.